Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und ja, heute bringe ich mal wieder das Thema Wholesale CBDC mit und möchte nochmal einen Überblick über die aktuellen Wholesale CBDC Projekte, die es so gibt, geben. Und warum das Ganze? Naja, seit einigen Jahren gibt es da ja schon einige Projekte. Bereits in 2016 wurden da die ersten Projekte gestartet. Aber zuletzt gibt es da wieder einige neue spannende Experimente und Trials, wo Zentralbanken sich damit auseinandersetzen, da die Nutzung der Blockchain-Technologie oder der Anbindung der Blockchain-Technologie an bestehende Zentralbank-Zahlungssysteme zu testen. Ja, und was bedeutet das? Also da geht es letzten Endes darum, die Interbankgeschäfte oder Kapitalmarktgeschäfte über Blockchain-Technologie abzuwickeln oder halt eben Blockchains an bestehende Zahlungssysteme der Zentralbanken anzubinden. Heute in der Episode soll es um einen Überblick nochmal über die Projekte des Eurosystems geben, was da so bisher passiert ist. Dann aber auch die Kooperation anderer Zentralbanken mit dem Eurosystem. Da wurde nämlich auch ganz spannende Informationen jetzt und News geteilt. Die EZB bzw. die nationalen Zentralbanken kooperieren hier mit anderen Zentralbanken. Und dann gucken wir uns noch das Projekt Agora an. Das hatten wir schon ein paar Mal behandelt im Podcast, aber ich denke, das lohnt sich auch hier nochmal insbesondere darzustellen, was da der Use Case ist und warum Zentralbanken hier auch Wholesale CBDC für Payments nutzen und testen wollen. Was vielen Zentralbanken klar wird, ist, dass private Settlement Assets wie zum Beispiel Stablecoins in Zukunft eingesetzt werden könnten, um wichtige Kapitalmarkttransaktionen von zum Beispiel eben tokenisierten Wertpapieren zu setteln, aber dass das zusätzliche Risiken ins System bringt. Und das gefällt vielen Zentralbanken nicht, dass hier Stablecoins oder auch andere private Geldformen zunehmend eingesetzt werden könnten für die Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen. Und sie sehen also weiterhin bei Zentralbanken eben eine wichtige Rolle im Bereich des Interbankensettlements hier eine Rolle zu spielen und auch ein Settlement Asset bereitzustellen und wollen daher eben neue innovative Geldformen untersuchen und eben auch testen. Und das ist also der Grund, warum wir hier weiter Projekte und auch ja, Experimente im Bereich Wholesale CBDC sehen, allen vorne ran eben jetzt eben auch das Eurosystem mit den drei Lösungen der Bundesbank, der Bank of Italy und der Banque de France. Und ja, in der Vergangenheit waren hier besonders aktiv eben schon Banque de France, die Schweizer Zentralbank, aber auch asiatische Zentralbanken, insbesondere die von Singapur, Hongkong, aber auch Thailand. Und die Experimente, die wurden in der Vergangenheit vor allem immer durch diese Innovationshubs der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also der BIS Innovation Hubs, unterstützt. Und da sehen wir auch jetzt weiterhin, wenn auch nicht in der Eurozone, einige weitere Projekte des BIS Innovation Hubs der jeweiligen lokalen Zentralbank. Ja, dann starten wir doch mal mit einem Überblick auf die Eurosystem-Projekte. Also das Eurosystem bestehend aus der EZB und eben den nationalen europäischen Zentralbanken bieten ja hier diesem Jahr Settlement-Möglichkeiten in Zentralbankgeld für Zug- und Zuggeschäfte, also Delivery versus Payment-Prozesse von Blockchain-Transaktionen an. Allen voran Settlement von Wertpapieren, aber teilweise eben auch für Zahlungsabwicklung. Und in Welle 1 nehmen da 14 Marktteilnehmer teil. Die Liste, die wurde vor einigen Wochen schon veröffentlicht und jetzt zuletzt auch die Teilnehmer der Welle 2, das sind sogar 52. Das heißt, man kann hier wirklich großes Interesse an diesen Experimenten erkennen, der regulierten Finanzinstitute, die eben auch berechtigt sind, an diesen Experimenten und Piloten teilzunehmen. Da gibt es eben diese drei Lösungen von den Zentralbanken, die ich gerade schon benannt habe. Das ist einmal die Bundesbank-Trigger-Lösung, TIPS Hashlink und dann eben Wholesale-CBDC-Lösung auf der DL3S-Plattform von der Banque de France. Die ersten beiden Varianten, die verbinden eben bestehende Abwicklungssysteme, Target 2 und TIPS. Target 2 von der Bundesbank, TIPS von der Bank of Italy, mit unterschiedlichen Markt-Blockchains, Market-DLTs, wie sie genannt werden. Die Banque de France-Lösung stellt hier eben ein Token bereit oder Zentralbankgeld als Token auf einer eigenen Blockchain bereit. Und ja, das ganze Projekt kann auf jeden Fall als sehr verheißungsvoll und sehr umfassend betrachtet werden, was die Marktentwicklung für tokenisierte Wertpapiere, aber eben auch den DLT-basierten Zahlungsverkehr durchaus fördern kann, weil es dann eben jetzt auch Settlement-Möglichkeiten in Zentralbankgeld geben kann, beziehungsweise diese Settlement-Möglichkeiten getestet werden. Eine Entscheidung, ob die Lösung nach der Pilotphase, die bis November 2024 geht, angeboten werden, die wurde noch nicht getroffen. Aber das sehen wir dann Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres, wenn diese Pilotphase dann bewertet wird. Ja, wir sehen einige Trials auf der Swiat-Plattform von Dicker, LBBW und Standard Charters Ventures. Das ist also ganz interessant. Das ist eine private Blockchain-Infrastruktur von diesen drei Unternehmen. Das ist ein Spin-off, früher gestartet von der Dicker Bank, aber jetzt eben auch in den Händen mehrerer Institute. Und ja, private Blockchain-Plattform, also auf einer Hyperledger Besu instruiert. Und da ist schon einiges passiert. Und ich denke, da werden wir auch noch ein paar Projekte sehen, ein paar Emissionen geben. Aber es gibt auch ein paar weitere Teilnehmer, die sehr aktiv sind und die bereits angekündigt haben, alle drei Lösungen testen zu wollen. Das ist vor allem die Deutsche Börse und zuletzt auch verkündet von der BNP Paribas, die also auch schon ganz spannende Use Cases da abgewickelt hat. Und ein paar beispielhafte Projekte, die ich nochmal erwähnen möchte, weil sie wirklich sehr interessant sind, sind zum Beispiel eine Emission auf der D7-Plattform von Clearstream von der Deutschen Börse. Da haben die Dicker Bank und die DZ Bank erste blockchain-basierte Anleihen auf der blockchain-basierten Infrastruktur von D7 ausgegeben. Und das ist also ganz interessant, weil diese Abwicklungsplattform D7 bisher eigentlich für entmaterialisierte, also elektronische Wertpapiere genutzt wurde. Hier nochmal als Erinnerung, das elektronische Wertpapiergesetz ermöglicht also die Begebung von elektronischen Wertpapieren, die einfach in einem zentralen Register bei Clearstream entsprechend ausgegeben werden und eingebucht werden. Aber jetzt wurde eben auch eine Blockchain-basierte Variante dieser D7-Plattform getestet. Und nach dem Krypto-Wertpapiergesetz ist das ja die zweite Variante des Krypto-Wertpapiers. Da hat also eben Clearstream jetzt diese Plattform erweitert und begibt die Möglichkeit, eben auch Krypto-Wertpapiere zu begeben und abzuwickeln. Und es wurden hier zwei Anleihen im Wert von 5 Millionen Euro begeben. Eine von der Dicker Bank, eine von der DZ Bank. Und die beiden Banken haben dann eben auch als Investoren bei den jeweiligen Anleihen des anderen fungiert. Und beide wurden über die Triggerlösung der Bundesbank abgewickelt. Ja? Und ich denke, was hier wichtig ist oder ein großer Vorteil sein könnte, ist, dass diese Kryptowertpapiere ganz normal in die D7-Infrastruktur eingebunden sind, die ja bereits in Nutzung ist, wo auch schon viele Banken entsprechende Verbindungen zu Clearstream haben. Nicht nur Banken, sondern auch ja, Asset Manager und letzten Endes Finanzinstitute, die im Wertpapierhandel tätig sind. Und da kann man natürlich viel Komplexität wegabstrahieren, wenn dann auch Kryptowertpapiere in die normale D7-Infrastruktur eingebunden sind. Natürlich stellt sich dann auch die Frage, warum braucht man denn überhaupt Kryptowertpapiere? Warum macht man das dann nicht ganz einfach über elektronische Wertpapiere? Aber ich denke, hier wird die Börse sicherlich auch nochmal ja, sich zu äußern oder Clearstream sich zu äußern. Die wollen nämlich auch eben die anderen Lösungen noch weiter testen, wo dann ein Vorteil von Kryptowertpapieren über elektronischen Wertpapieren liegen könnte, wenn man das Ganze doch einfach in eine zentrale Infrastruktur wie eben die von D7 einbettet. Dann ein weiteres Projekt und zwar von der BNP Paribas, hatte ich auch gerade schon erwähnt, dass die Bank da auch aktiv wurde. Und zwar sehr interessant, die erste digitale Staatsanleihe wurde da begeben. Von Slowenien, also auch die erste Staatsanleihe in der Eurozone und wurde eben hier platziert und abgewickelt von der BNP Paribas. Das ist insofern natürlich interessant, dass das eine Staatsanleihe ist und dass hier dann die Lösung der Banque de France für das Settlement eingesetzt wurde. BNP Paribas hat hier eine große Rolle gespielt, Global Coordinator und eben auch Bookrunner gewesen. 30 Millionen Euro war der Nominalwert, hat sogar einen Coupon auch, 3,65% Endfälligkeit im November diesen Jahres, also sehr kurzläufig. Ja, was hier ganz spannend ist, BNP Paribas hat zwei unterschiedliche Tokenisierungsplattformen. Hier wurde jetzt die Neobonds-Plattform genutzt, um hier also die Anleihen zu begeben. Aber auf dieser Plattform kann man eben auch ja, den Handel letzten Endes abwickeln von Kryptowertpapieren oder in dem Fall war das ja eine Anleihe. Es können sogar auch automatisierte Coupons gezahlt werden und letzten Endes alle Lebenszyklusereignisse abgewickelt werden, inklusive dem Sekundärhandel. Ja. Und die wird umgesetzt von oder mit Digital Assets auf der Canton Blockchain. Digital Asset ist ein Unternehmen, was für seine Dremel-Programmiersprache bekannt wurde und jetzt eben auch diese Canton Blockchain gegründet hat und gebaut hat. Und ja, das ist die eine Tokenisierungsplattform, worüber jetzt eben auch diese Staatsanleihe begeben wurde. Aber dann gibt es eben auch noch eine andere Plattform, und zwar Asset Foundry von BNP Paribas CIB. Und das ist eine Ethereum-basierte Plattform. BNP Paribas will hier also durch diese zwei Plattformen, die sie schon integriert haben, sich auf alle möglichen letzten Endes Infrastrukturen abstimmen und da eben auch eine Antwort haben auf die unterschiedlichen Wege, die diese Entwicklung noch einschlagen könnte. Aber wie gesagt, hier eben jetzt genutzt die auf der Canton-Blockchain mit der DAML-Programmiersprache. Und ich habe es schon erwähnt, BNP Paribas will also hier eben auch alle drei Varianten testen, die der Banque de France, der Deutschen Bundesbank und der Bank of Italy. Das heißt, wir erwarten hier auch noch weitere Emissionen oder Projekte. Dann ein weiteres ganz interessantes Projekt, CBOE, das ist ein Clearinghouse, also CBOE Clear Europe, ein sehr großes Clearinghouse, was in Europa genutzt wird, um ja, Derivate zu setteln und letzten Endes Wertpapiertransaktionen abzuwickeln, die auch Margin Calls benötigen, also letzten Endes Collateral benötigen, die gestellt werden müssen, also Margins gestellt werden müssen. Initial Margin Variation Margin werden benötigt für ja, komplexere Finanzassets, die letzten Endes ja, Collateral benötigen, wo sich das Clearinghouse gegen den Ausfall der Parteien, die hier in diesem Handel teilnehmen, absichern möchte. Und die haben also hier auch die Banque de France Lösung genutzt, um eben die Wholesale CBDC für Margin Calls als Zahlungsmittel letzten Endes zu nutzen. Diese Margin Calls, die treten immer dann auf, wenn man das Collateral auffüllen muss, weil also sich die Marktposition des Assets, was durch das Margining abgesichert wird, verändert hat. Und dann müssen also immer mal wieder Geld nachgeschossen werden, um also die Reserve und das Collateral aufzufüllen. Und was ganz interessant ist, bei diesem Clearinghouse der CBOE Clear, auch wenn das Target-Zahlungssystem der EU schließt, und die schließen um 18 Uhr, meine ich, dann hat aber das Clearinghouse noch nicht zu. Und dann wird der Handel weiter fortgesetzt und dann aber durch US-Dollar Geschäftsbankengeld abgewickelt. Ja, das heißt, die US-Dollar-Banken, die schlafen ja da noch nicht. Da ist der Handel auch noch offen. Und dann werden eben Nostro-Konten von US-amerikanischen Banken genutzt, um hier also Margin-Calls abzuwickeln. Und da wollte die CBOE eben hier entsprechend auch Wholesale-CBDC von der Banque de France nutzen und sieht das auch als mögliche Alternative, falls die EU die Betriebszeiten von Target nicht verlängert, also insbesondere nach hinten länger aufmacht. Ja, und um die spannenden Projekte von der Banque de France noch abzuschließen, möchte ich noch auf zwei Projekte hinweisen. Und zwar ging es darum, Use Cases, tokenisierte Einlagen in Zentralbankgeld zu setteln. Also das ist das Thema hier Giralgeld-Token, Commercial Bank Money Token, tokenisierte Einlagen. Also die Repräsentanz von Einlagen bei Banken als Token auf einer Blockchain. Und da gab es zwei Projekte. Einmal von dem italienischen Bankenverband ABI, und hier ganz konkret von ABI Lab, also dem Innovation Lab. Und ja, die sind in den vergangenen Jahren schon recht aktiv gewesen. Die haben ein Spunter-Projekt, was seit 2020 auch live ist und genutzt wird, wo jährlich ja wohl 200 Millionen Transaktionen stattfinden und die Nostro-Konten, die die Banken zwischeneinander halten, wohl repräsentieren. Ja, aber Zentralbankgeld gab es da bisher nicht. Und das wurde jetzt eben getestet, dass man eben auch auf die Wholesale-CBDC-Blockchain-Plattform von der Banque de France einen Trigger setzen kann und dann auch das setteln kann. Und ja, ein ähnliches Projekt hat JP Morgan mit Onyx gemacht. Die haben ihren Deposit-Token getestet. Und Deposit-Token, das ist ja nochmal so die Weiterentwicklung von dem bisherigen JP Morgan-Coin-Konstrukt, was letzten Endes einfach nur eine tokenisierte Einlage ist. Deposit-Token, das sollen halt so ja, Inhaberinstrument-ähnliche Token sein, die also auch an andere Banken übertragen werden können, beziehungsweise an andere Kunden von anderen Banken. Das heißt also, was sie getestet haben, sie haben zuerst den Token übertragen und dann konnte der Kunde eben sich entscheiden, dass er das Ganze dann eben auch gesettelt haben möchte, oder die Bank konnte entscheiden, dass sie das gesettelt haben möchte, und hat dann eben ein Request for Settlement sozusagen gestellt bei der Banque de France. Und dann wurde letzten Endes dieser Deposit-Token, der dann der Kunde gehalten hat, wieder in eine Einlage von der Bank konvertiert, wo er dann eben auch sein Konto hält. Also auch zwei ganz spannende Projekte, eben nochmal mit einem anderen Use Case des Settlements von tokenisierten Einlagen beziehungsweise von Payments, die dann eben auch tokenisierte Einlagen umfassen. Und dann zuletzt ein weiterer Use Case, den ich noch mitgebracht habe, und zwar CDP, das ist die italienische Cassa Depositi Prestiti Spa. Das ist auch ein wichtiger Player in Italien, der letzten Endes für Wertpapierabwicklung auch genutzt wird. Und dieser Player, der begibt eben eine digitale Anleihe oder Kryptoanleihe auf der Polygon-Blockchain, also der Public-Blockchain, unter der Anwendung des neuen italienischen Gesetzes, was eben auch Kryptowertpapiere ermöglicht. Ja. Intesa San Paolo, eine große italienische Großbank, die hat hier als Investor die Anleihe gezeichnet. Und das Ganze wurde dann eben auch über die TIPS Hashlink Plattform der Bank of Italy abgewickelt. Also wir haben jetzt gesehen, Banque de France, Bundesbank, aber natürlich jetzt hier auch die dritte Variante der Bank of Italy wird durchaus genutzt. Und ja, was hier so spannend ist, eben Italien hat ein neues Fintech-Gesetz, was eben dann im Rahmen des europäischen DLT-Pilotregimes verabschiedet wurde und eben auch Kryptowertpapiere ermöglicht oder es vorsieht, diese zu ermöglichen. Und da muss auch ein digitales Wertpapierregister vorhanden sein, ein Kryptowertpapierregister, was auch von der Wertpapieraufsichtsbehörde zugelassen sein muss. Und das gleicht eigentlich so dem elektronischen Wertpapiergesetz, beziehungsweise ist dem sehr ähnlich. Und das war also jetzt hier die erste, so wie ich es verstehe, Anleihe, die nach diesem neuen Gesetz in Italien auch begeben wurde und dann eben auch mit der Lösung der Bank of Italy abgewickelt wurde. Weiterhin gibt es auch noch sehr interessante Ankündigungen für die Wholesale CBDC-Projekte beziehungsweise New Technologies for Wholesale Settlement-Projekte, wie es die EZB nennt. Und zwar einmal möchte die Börse Stuttgart mit den größten Banken in Deutschland tokenisierte Wertpapiere auf ihrer Sekundärmarktplattform abwickeln. Die Börse Stuttgart plant nämlich im Zuge des DLT-Pilotregimes aktiv zu werden und einen Sekundärmarkt oder eine Abwicklungsplattform für den Sekundärmarkt bereitzustellen. Und hier hat also die Börse Stuttgart ein Pressrelease schon veröffentlicht, dass sie also hier mit Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank und LBBW eben agieren möchte. Bankhaus Metzler und die V-Bank sind auch beteiligt, also wirklich eine große Anzahl deutscher Banken. Und eben Sekundärmarkttransaktionen über die Triggerlösung der Bundesbank getestet werden sollen. Da geht es jetzt nur um eine Simulation, aber schon insofern interessant, als dass es die großen Banken sind und auch hier eine Sekundärmarkttransaktion über so einen DLT-basierten MTF, den hier die Börse Stuttgart eben im Zuge des Pilotregimes plant, abgewickelt wird. Das war mal so ein Einblick in die Projekte des Eurosystems, die bereits stattgefunden haben oder wo es schon spannende Ankündigungen gibt. Und was aber auch veröffentlicht wurde, und das ist der zweite Punkt des heutigen Podcasts, ist, dass es ganz spannende Kooperationen vom Eurosystem und anderen Zentralbanken auch im Zuge dieses Wholesale CBDC-Projektes geben wird. Und zwar einerseits haben Hongkong, beziehungsweise die Monetary Authority of Hongkong, die und die Banque de France haben angekündigt, also in eine Kooperation treten zu wollen und grenzüberschreitende CBDC-Interoperabilitätstests machen zu wollen. Und zwar hier eben also ganz klar ein FX-PVP mit Zentralbankgeld zu testen. FX-PVP, wir haben da schon häufig drüber gesprochen im Podcast, da geht es um Payment versus Payment, also die simultane Abwicklung von unterschiedlichen Währungen durch eine FX-Transaktion. Normalerweise findet das immer in Geschäftsbankengeld statt, wo dann möglicherweise auch ein Zentralbank-Leck, also ein Zentralbankgeld-Settlement inbegriffen ist. Aber ein direkter Tausch von Zentralbankgeld untereinander, das gibt es also so heute noch nicht, außer orchestriert über CLS. Aber das Ganze funktioniert dann auch etwas anders. Es wird dann orchestriert und mit einem T+1-Settlement abgewickelt. Hier geht es also dann wirklich darum, atomar Zentralbankgeld gegeneinander zu settlen, eben in Tokenform. Und diese beiden Zentralbanken hier, Hong Kong Monetary Authority und eben die französische Zentralbank, die wollen hier ihre beiden Plattformen, die sie haben, miteinander verbinden und dann eben auch dieses FX-PVP anbieten. Die HKMA, also die Hong Kong Monetary Authority, die hatte Anfang des Jahres auch eine Erweiterung ihres Projekt Ensembles schon angekündigt, um Also eine neue, ja, innovative Finanzmarktinfrastruktur zu erforschen, die dann hier auch insbesondere für das Settlement von Geschäftsbankengeld, also tokenisierten Geschäftsbankengeld, eingesetzt werden soll, aber auch ganz klassische Interbankengeschäfte auch im Wertpapierbereich abwickeln soll. Aber ein großer Fokus ist eben auch tokenisierte Einlagen, also Giralgeld-Token oder Tokenized Deposits. Hier brauchst du natürlich auch ein Settlement zwischen unterschiedlichen Zentralbanken, unterschiedlichen Geschäftsbanken. Da kommen wir später auch nochmal bei dem Projekt Agora dazu. Und hier legt also die HKMA auch einen großen Fokus drauf. Aber hier geht es jetzt erstmal um FX-PVP auch zwischen den Zentralbankgeldern. Und das möchte sie also gemeinsam mit der Bank der Fonds testen. Und sie haben auch hier eine Vereinbarung unterzeichnet für zukünftige Kooperationen im Bereich Tokenisierung. Das ist also eine spannende Kooperation. Und dann gibt es aber auch noch eine weitere zwischen dem Eurosystem und der Londoner oder dem Londoner Bank for International Settlements Innovation Hub und der Bank of England. Und auch hier geht es um der Abwicklung von FX-Geschäften, also letzten Endes auch FX-PVP, um hier also Zentralbankgelder gegeneinander direkt setteln zu können. Und hier bei diesem Projekt Meridian ist es spannend, dass die Bank of England aktuell an einer Erweiterung ihres RTGS-Systems arbeitet. RTGS heißt Real-Time Gross Settlement System. Das sind die Brutto-Abrechnungs- und Zahlungssysteme der Zentralbanken, die weltweit Abermilliarden am Tag letzten Endes im Interbankensektor setteln. Also letzten Endes die Zahlungssysteme für den Interbankenmarkt. Und die Bank of England will ihr RTGS-System letzten Endes erweitern, um weitere Fähigkeiten, ja. Einmal um Interoperabilität mit anderen Zahlungssystemen zu erschaffen, auch eben um Interoperabilität mit Distributed Ledger Technologie zu ermöglichen und aber auch letzten Endes Gelder auf Hold zu setzen, also Reservierungen tätigen zu können. Und gerade Letzteres, also letzten Endes Reservierungen tätigen zu können, das gilt eigentlich so als die Neuerung auch für programmierbare Anwendungen auf Blockchains. Letzten Endes, dass man ja ein Hold setzen kann oder also ein Earmarking durchführen kann. Und die Bank of England will das Ganze letzten Endes in ihrem klassischen Zahlungsverkehrssystem ermöglichen und somit dann auch die Interoperabilität von dem bestehenden Zahlungssystem auf der neuen Infrastruktur und DLT-System zu testen und auch zu ermöglichen. Und das soll ermöglicht werden durch einen Synchronisationsoperator. Der soll dann auch von einem regulierten Finanzmarktinstitut letzten Endes ausgeführt werden und die Services ausgeführt werden. Und dieser Synchronisationsoperator, der soll dann eben auch diese Hold-Funktionalität ausführen. Einmal auf der RTGS-Seite, aber dann eben auch auf der Blockchain-Seite. Und das kommt also dieser Funktion gleich, dass man Geld auf ein Zwischenkonto parkt oder auch in einem DVP Smart Contract lockt und der dann zum Beispiel durch ja einen Hashtime Lock Contract aufgelöst wird. Also wenn das Secret, also das Geheimnis, übertragen wird, dass dann also von diesem Zwischenkonto das Geld letzten Endes weiter transferiert wird. Und diese Hold-Funktionalität kann halt dann direkt im RTGS-System umgesetzt werden, ohne das Geld auf ein Zwischenkonto buchen zu können. Das ist also sehr spannend. Die Versuche, die sollen dann gegen Ende diesen Jahres stattfinden. Und da soll eben dieser Synchronisationsoperator auch eingesetzt werden und dann mit allen drei Eurosystemlösungen verbunden werden und entsprechendes Settlement getestet werden. Unterstützt wird das Ganze durch den BIS Innovation Hub in UK. Und ganz interessant, die Bank of England hat aber auch in einem sehr kürzlich veröffentlichten Report, verlinken wir gerne noch in den Shownotes, auch angekündigt, sich mit Wholesale CBDC in Tokenform mehr beschäftigen zu wollen und plant auch entsprechend eine Testphase zu starten. Ja, das waren zwei interessante Kooperationen, die das Eurosystem letzten Endes angeht mit der Hong Kong Monetary Authority, aber auch mit der Bank of England. Das war der zweite Teil des heutigen Podcasts und jetzt kommen wir noch zum letzten und das ist das Projekt Agora von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Wir haben da im Podcast auch schon ein paar Mal dazu berichtet, aber hier nochmal ein kurzer Abriss. Also da geht es darum, dass 7 Zentralbanken und auch eine Vielzahl von Finanzinstituten letzten Endes das Konzept eines Shared Ledgers für Cross-Border-Transaktionen zu testen. Ja? Und was also hier so besonders ist, da geht es wirklich um die Kombination von tokenisierten Einlagen, letzten Endes Nostro-Konten von Korrespondenzbanken und Wholesale-CBDC als Settlement-Asset. Ja? Also wir haben ja gerade schon gehört, FX-PVP kann man über Zentralbankgelder testen. Das mag dann hier auch Teil dieses Projektes sein, dass also FX letzten Endes über Zentralbankgeld gesettelt wird, wenn alle Zentralbanken auch auf einem Shared Ledger operieren. Aber man spinnt das Ganze dann letzten Endes noch weiter und inkludiert auch die Nostro-Konten, die letzten Endes von Korrespondenzbanken bereitgestellt werden. Und insofern ist das also ein gemeinsames Projekt von Zentralbanken und Geschäftsbanken. Welche Zentralbanken sind da dabei? Wie gesagt, 7 große Zentralbanken, Banque de France fürs Eurosystem, Bank of Japan aus Korea, Mexiko, der Schweiz, England, aber auch die Federal Reserve aus New York ist mit dabei. Und Ziel ist es, 4 Banken je Währung zu finden, die da an dem Projekt teilnehmen. Und ja, welche Use Cases werden da bedient? Ganz klassisch Korrespondenzbankgeschäft. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Neuheit. Bislang hat man sich wirklich nur Wholesale-CBDCs angeguckt. Dann gibt es ja noch dieses Projekt Mbridge, was letzten Endes auch eine geteilte Infrastruktur für mehrere Zentralbanken ist. Hatten wir letztens auch berichtet. Die gehen weiter. Dieses Jahr sollen erste Live-Transaktionen weiter stattfinden. Und jetzt kam noch die Saudi-Arabische Zentralbank dazu. Aber da geht es immer nur um Zentralbankgeld. Und hier soll jetzt also wirklich eine integrierte Plattform für Geschäftsbanken und Zentralbanken gebaut werden, um dann Cross-Border-Zahlungsverkehr abzuwickeln. Wie läuft das heute ab? Korrespondenzbankgeschäft, ganz klassisch, da halten Banken Konten bei anderen Banken, wo dann eben die Zahlungsnachrichten über SWIFT zwischen den Banken herumgeschickt werden und dann die Bücher jeweils bei den Banken nacheinander abgedatet werden. Und da sind Nostro-Konten bei globalen Settlement-Banken beteiligt, aber eben auch teilweise Zahlungssysteme von Zentralbanken. Wenn dann Gelder zwischen unterschiedlichen Settlement-Banken, die also Nostro-Konten für andere Banken bereitstellen, in derselben Währung abgewickelt werden. Ja, also ich mache es mal konkret, wenn die Deutsche Bank einer anderen Bank ein Konto einrichtet und die BNP Paribas auch, und dann soll also eine Zahlung von dem Kunden der Bank, die bei der Deutschen Bank das Konto hält, zu einem Kunden, die bei der Bank ein Konto hält, die bei der BNP Paribas ein Konto hält, getätigt werden, dann wird diese Transaktion eben meistens über Zahlungssysteme, wie zum Beispiel jetzt hier Tage 2, das RTGS-System von der Bundesbank oder der EZB, abgewickelt. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen Konten bei Geschäftsbanken, wie aber auch bei Zentralbanken. Da kann es eben nur in Geschäftsbankengeld abgewickelt werden, das nennt man dann Book-to-Book-Transfer, aber eben auch teilweise über Zentralbanken. Und hier sind also sehr viele unterschiedliche Banken, aber auch sehr viele unterschiedliche Systeme beteiligt, ja, die alle sequenziell nacheinander geupdatet werden und über SWIFT letzten Endes dieser Prozess abgewickelt wird, über standardisierte Messages letzten Endes diese Zahlung sequenziell abgewickelt wird. Aber es wird halt auch sequenziell bei jeder Bank gescreent und dann sequenziell die Bücher bei jeder Bank angepasst. Das kann natürlich dazu führen, dass mal irgendwas schief geht oder dass zum Beispiel später, wenn es kein Account Prevalidation gibt, also wenn man zum Beispiel im Vorfeld nicht feststellen kann, dass das Konto überhaupt existiert, dann kann hinten raus, und das ist dann immer sehr bitter, etwas schief gehen und dann muss die Transaktion wieder zurück abgewickelt werden. Und das ist also sehr komplex. Das passiert doch immer mal wieder. Und hier geht also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ran, hat das Ganze schon vor rund anderthalb Jahren das erste Mal in ihrem Economic Report beschrieben, ihre Vision von einem Single Shared Ledger, eines Unified Ledgers, wo dann letzten Endes ja Tokenisierung eingesetzt wird, die Nostro-Konten von Korrespondenzbanken, wie aber auch die Konten bei Zentralbanken letzten Endes tokenisiert. Und diese Tokenisierung ermöglicht also laut der BIS die gemeinsame Ausführung aller Schritte, ja, bei End-to-End orchestrierten Zahlungen. Das ist also ganz wichtig, die Zahlung, die wird dann nicht mehr nur schrittweise orchestriert, sondern wirklich End-to-End von der Senderbank über alle Intermediäre zu der Empfängerbank orchestriert. Und da braucht es dann eben keine sequenzielle Verarbeitung mehr. Und das Risiko der Rückbuchung, was ich gerade beschrieben habe, das soll dann eben auch entfallen. Und auf dieser gemeinsamen Plattform sollen dann eben Maßnahmen auch parallel durchgeführt werden können. Und von der Erfüllung aller erforderlichen Informationsprüfungen und auch Screening-Anforderungen abhängig gemacht werden. Was bedeutet das? Bevor gebucht wird und bevor also dann das Geld abgewickelt wird, sollen also auch schon die Checks, die jede Bank machen muss, gesetzlich dazu verpflichtet, parallel durchgeführt werden. Und das ermöglicht also, dass man keine sequenzielle Verarbeitung mehr hat, sondern alle Banken machen praktisch ein Pre-Screening und etwaige Fehler, wie aber auch etwaige Sanktionshits, die können dann im Vorfeld festgelegt werden oder aufgedeckt werden, ja, bevor überhaupt das Geld praktisch gesettelt wird. Und auch das Settlement läuft dann also atomar im Sinne von, dass wenn alle Banken zurückgegeben haben, dass eben diese Transaktion durchgeführt werden kann, dann wird atomar gesettelt über alle Bücher hinweg auf dem verteilten Ledger und da muss nicht sequenziell eben nicht sequenziell die Bücher angepasst werden. Und dieses Pre-Screening, ja, das ist also so Kern dieses Projektes. Das wurde auch schon im Projekt Mandala von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich erste Anwendungen getestet und in Prozessen auch oder solche Prozesse entwickelt. Und dieser Proof of Concept, der da durchgeführt wurde, der zeigt es also, dass länderspezifische politische und regulatorische Anforderungen eben in einem gemeinsamen Protokoll für grenzüberschreitende Anwendungsfälle koordiniert werden können. Bedeutet also, wir reden ja hier von grenzüberschreitenden Transaktionen, da gibt es also unterschiedliche Regulierungen, Sanktionsregulierungen der jeweiligen Länder, die von den jeweiligen Banken natürlich berücksichtigt werden. Und dieses Projekt Mandala hat gezeigt, dass man das eben auch auf einem geteilten Ledger beziehungsweise hier eben auch in diesen grenzüberschreitenden Anwendungsfällen auf diesen neuen, über diese neue Technologie direkt kodiert werden kann. Ja, also direkt eingebettet werden kann in automatisierte Prozesse, wodurch also hier wirklich länderspezifische Bestimmungen berücksichtigt werden. Und das soll eben auch bei diesem Projekt Agora getestet und bewiesen werden, dass hier also Effizienzgewinne entstehen können. Also ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Bestandteil dieses Projektes ist nicht nur die Abwicklung von Zahlungen über eine Blockchain, sondern dann eben ganz konkret auch die Prozessierung und Orchestrierung, ein End-to-End-Prozess, wo Pre-Screening stattfindet. Und da soll dazu auch noch AI genutzt werden, um dann eben die Surveillance-Checks und die Sanktionschecks automatisierter und noch besser machbar durchführen zu können. Und da sollen also hier auch Erkenntnisse von anderen Projekten, wie zum Beispiel dem Projekt Aurora des nordischen BIS Innovation Hubs mit einfließen. Also auch ein wahnsinnig spannender Anwendungsfall von Blockchain, in dem Fall jetzt hier im Cross-Border-Bereich für Payments. Und hier werden wir dieses Jahr sicherlich schon erste Erkenntnisse erlangen, aber das Projekt wird auch bis ins nächste Jahr noch weiterlaufen. Ja, das waren die Inhalte, die ich zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Wholesale CBDC mitgebracht habe. Um es nochmal zusammenzufassen, wir haben uns angeguckt, unterschiedliche Projekte im Rahmen des Eurosystem-Piloten für Wholesale CBDC beziehungsweise der drei Varianten der Bundesbank-Triggerlösung, TIPS Hashlink von der Bank of Italy und die tokenbasierte Wholesale CBDC-Plattform von der Banque de France. Wir haben uns dann auch noch die zwei interessanten Ankündigungen näher angeschaut, der Hong Kong Monetary Authority mit dem Eurosystem und aber auch des Project Meridian, was die Bank of England betrifft und auch des Londoner BIS Innovation Hubs mit dem Eurosystem. Und dann zuletzt auch noch das Projekt Agora und wie sich das auch von den bisherigen Projekten unterscheidet, eben hier mit einem ganz klaren Fokus auf Korrespondenzbankgeschäft und Cross-Border-Zahlung und Pre-Screening. Ja, ich hoffe, das war interessant und hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen, dieses neu entstehende Feld der Anwendung von Blockchain im Interbanken- und Kapitalmarktbereich zu verstehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen ein paar nette Kommentare hinterlasst, wenn euch die Episode gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch auf interessante Beiträge in der Telegram-Gruppe. Kommt also gerne dazu und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, Do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.